Station 2, Oberer Rheinweg beim Waisenhaus, Mutter Hortensias himmlische Brüste. Das Kloster der Kartäuser war schon einige Zeit verlassen. Alles, was nicht niet- und nagelfest war, war gestohlen oder abtransportiert worden. In den Dächern der Klostergebäude klafften große Löcher, da man die Dachziegel für andere Häuser gebraucht hatte. Überall lagen Bruchsteine, Bretter, Balken und allerlei Unrat verstreut. Große Teile des Klosters waren unbewohnbar und doch diente es nun notdürftig als Waisenhaus. Während die Knaben im Holzschuppen wohnten, waren die etwa 100 Mädchen, die Kleinkinder und Säuglinge in einem Gebäude neben der Kirche untergebracht. »Schön sieht es hier aus«, sagte Septima, als sie wieder trockene Kleider trug und sich mit den Knaben im Innenhof des Klosters traf. »Ich werde euch gleich helfen, die Häuser ganz abzubrechen.« »Abzubrechen?« wunderte sich Sebastian. »Schön. Wir wohnen hier in einer Bruchbude und du machst dich auch noch lustig darüber?« »Freut ihr euch denn nicht?« fragte Septima erstaunt. »Worüber sollten wir uns freuen?« ärgerte sich Bernhard, »dass wir uns den Hintern abfrieren und dass der Regen durch die Dächer tropft und der Wind durch die Wände pfeift und dass viele Kinder krank sind, weil es hier feucht und modrig ist?« »Hm«, begann Septima vorsichtig, weil die Knaben sie vorwurfsvoll und verärgert anschauten. »Habt ihr denn diese Häuser nicht selber abgebrochen?« »Wir sind ja nicht blöd«, rief der kleine Thomas empört. »Weshalb sollten wir die Häuser abbrechen, in denen wir wohnen?« »Macht ihr das denn nicht ab und zu?« fragte Septima. »Nein«, wiederholte Thomas, »wir sind ja nicht blöd. Oder brecht ihr etwa da, wo du herkommst, eure Häuser immer wieder ab?« »Ja«, antwortete Septima, »genau das machen wir. Alle 52 Jahre brechen wir sogar unsere ganze Stadt ab und bauen sie wieder neu auf. Das ist bei uns ein Riesenfest. Alle freuen sich darauf.« Da wandten sich die Knaben kopfschüttelnd von ihr ab und gingen über den Hof davon. Nur Sebastian blieb neben ihr stehen. »Habe ich etwas Falsches gesagt?« fragte Septima mit unschuldigen Augen. Sebastian schwieg und schaute sie forschend an. »Es tut mir leid, wenn ich etwas Falsches gesagt habe«, beteuerte Septima. »Ehrlich, was ist denn hier los?« »Also gut«, überwand Sebastian sein Misstrauen. »Komm mit, ich werde dir zeigen, was hier los ist.« Die Kinder waren in der Kirche zum Frühstück versammelt. Es war dunkel, kalt und feucht. Es roch nach Schimmelpilz und Ruß. Einige Mädchen verteilten auf dem Altar Brot und Hafermus in schäbige Holznäpfe. Die Bänke waren mit essenden Kindern bis zur hintersten Reihe besetzt. Viele große Augen schauten Sebastian und Septima fragend an. Ein Knirps in zerlumpten Kleidern zupfte Septima am Wams. »Bist du ein Engel?« fragte er mit einem heiligen Leuchten in den Augen. »Dummkopf«, sagte ein älterer Knabe, der neben ihm stand, »es gibt keine Engel.« »Doch, es gibt sie«, entgegnete der Knirps energisch und stampfte mit seinen Beinchen auf den Boden. »Das ist bestimmt ein Engel.« »Und wo sind denn ihre Flügel?« fragte der Ältere herablassend. Als der kleine Junge nachschaute und sah, dass Septima keine Flügel hatte, begann er zu weinen. Septima nahm ihn auf den Arm, aber das Knäblein war untröstlich, und je zärtlicher Septima ihn streichelte, desto hemmungsloser weinte er. Erst als sie ihm etwas ins Ohr flüsterte, wurde er still und spielte vergnügt mit der bunten Kette, die um ihren Hals hing. »Was ist hier los?« fragte Septima erneut. »Wo sind die Eltern dieser Kinder?« »Auf der anderen Seite des Flusses«, antwortete Sebastian. »Und weshalb lassen sie euch hier alleine?« »Sie haben Angst.«
»Wovor?«
»Sie glauben, dass die tödliche Seuche, die seit ein paar Jahren unser Land heimsucht, von Kindern auf die Eltern übertragen wird, und zwar durch Küsse. Deshalb haben sie uns ins Kleinbasel gebracht und sich im Großbasel verschanzt. Und da lassen sie niemanden hinein, es sei denn, er bringe ihnen Dinge, die sie wirklich dringend benötigen.«
»Und was ist mit dem Drachen?« fragte Septima.
Sebastian setzte sich in eine Kirchenbank. »Der Basilisk ist der Stadtwächter von Basel«, erzählte er.
Er ist der König der Gifttiere und sieht aus wie eine Mischung aus einer Riesenschlange und einem Vogel. Man sagt, dass der Basilisk aus einem dotterlosen Hahnenei geboren und von einer Kröte auf einem Miststock ausgebrütet wurde. Früher lebte er tief im Boden versteckt und brachte nur Bergarbeiter und Brunnenmacher um, die ins Erdreich zu ihm vordrangen. Sein Blick ist tödlich und sein giftiger Atem bringt alles Leben zum Erlöschen. Vor einiger Zeit aber haben die Bewohner von Basel dem Basilisken mitten in der Stadt ein prunkvolles Haus gebaut. Da sitzt er jetzt Tag ein, Tag aus auf seinem Thron. Auf dem Kopf trägt er eine Falkenhaube und sein Zimmer ist mit einem hohen Kamin ausgestattet, durch den sein giftiger Atem in den Himmel entweichen kann. Immer wenn sie sich bedroht fühlen, nehmen die Basler dem Basilisken die Falkenhaube ab und dann stürzt er sich wie eine Furie auf alles Lebendige innerhalb der Stadtmauern, das sich nicht rechtzeitig versteckt hat, und rottet es gnadenlos aus. Septima tippte sich nachdenklich mit dem Zeigefinger auf die geschlossenen Lippen. »Und was hat der Basilisk davon?«, fragte sie nüchtern. »Wie meinst du das?«, fragte Sebastian zurück. »Na, weshalb er das macht? Macht er das wegen des Geldes zum Beispiel? Nein. Aus Prunksucht, aus Kriegslust oder aus Machtgier? Nein. Oder weil die Bewohner ihn lieben und verehren? Im Gegenteil«, rief Sebastian, »vor nicht einmal 100 Jahren haben wir sogar einen Basilisken zum Tod verurteilt und auf dem Scheiterhaufen verbrannt.« »Aber irgendetwas«, überlegte Septima, »muss der Basilisk doch davon haben, dass er jetzt für die Bewohner der Stadt arbeitet.« »Ja, schon möglich«, antwortete Sebastian nachdenklich, »aber ich weiß es nicht.« »Ist jetzt nicht so wichtig«, winkte Septima gelassen ab, »das werde ich schon herausfinden.« »Und wie?«, fragte Sebastian, »indem ich den Basilisken besuche und ihn selber frage.« »Du willst da hinübergehen?«, erschrak Sebastian. »Na klar«, rief Septima, »der Basilisk wird dich umbringen.« »Nein«, sagte Siebenhirsch unbeeindruckt, »das glaube ich nicht. Ich glaube nämlich, ich kenne den Basilisken von irgendwoher und ich weiß auch, wie man mit ihm umgehen muss.« Sebastian war von ihrem Plan nicht begeistert. Er verschränkte seine Arme und schaute trotzig weg. Erst als ihn Septima drängte zu erzählen, wie man denn unbemerkt ins Großbasel gelangen könne, brach Sebastian sein Schweigen und berichtete, dass nur Händler über die Brücke gelassen würden. Das Tor auf der Großbasler Seite der Brücke sei aber stets geschlossen und alle Waren würden genauestens durchsucht, bevor man sie einlasse. Dabei würde man Septima sofort entdecken, falls sie sich in einem Sack oder Fass versteckt hielte. Der Fährbetrieb sei schon seit langem eingestellt. Nur Mutter Hortensia könnte vielleicht in dieser Frage noch weiterhelfen. Mutter Hortensia war die einzige erwachsene Person, die mit den Kindern im Waisenhaus lebte. Sie war vor langer Zeit als Nonne ins Clara-Kloster eingetreten. Aber vor über 10 Jahren waren die Kleinbasler Kloster geräumt und ihre Bewohner und Bewohnerinnen vertrieben worden. Schwester Hortensia floh mit den beiden Waisenkindern Sebastian und Bernhard, die damals noch Säuglinge waren, ins Kartäuserkloster und versteckte sich mit ihnen in einem Beichtstuhl. Und da sich kurz danach alle Erwachsenen aus dem kleinen Basel zurückzogen und im Großbasel verschanzten, konnte sie unbehelligt im Kartäuserkloster weiterleben. Aber es blieb ihr nichts anderes übrig, als die beiden Kleinkinder und die vielen anderen, die bald dazukamen, selber zu stillen. Mutter Hortensia bekam riesige Brüste und Ströme von Milch quollen aus ihnen. Als Septima und Sebastian in ihr Zimmer traten, standen da 24 kleine Krippen und Mutter Hortensia, die mit einem gütigen Lächeln und rosaroten Wangen in einem Berg von Kissen am Boden saß, hielt in ihren Armen gerade 2 Säuglinge, die genüsslich an ihren himmlischen Brüsten tranken. »Das ist also die rätselhafte Siebenhirsch, von der alle Kinder sprechen«, begrüßte Mutter Hortensia die Eintretenden mit sanfter Stimme und lud sie ein, neben ihr Platz zu nehmen. »Nun bin ich aber gespannt zu hören, was dich zu uns führt und woher du kommst.« »Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll«, entschuldigte sich Septima. Habt ihr schon einmal von einem Seefahrer namens Christoph Kolumbus gehört?«
»Ja, klar«,
antwortete Sebastian begeistert. »Er hat vor 30 Jahren, als er den Seeweg nach Indien suchte, eine neue Welt entdeckt, die Amerika heißt.«
»Na, na«, bremste Mutter Hortensia Sebastians Eifer, »das ist doch bestimmt nur ein Märchen. Die Welt ist heute voll von Spinnern, die irgendwelche unglaublichen Geschichten verbreiten. Doch sie kennen alles nur vom Hörensagen. Oder warst du selber schon in Amerika?«
Sebastian schaute beschämt zu Boden.
»Er nicht«, half ihm Septima, »aber diese Geschichte ist wahr, denn ich komme von Amerika.«
»Du?« rief Sebastian entzückt und schaute triumphierend zu Mutter Hortensia, die ihm mit einer Handbewegung zu verstehen gab, er solle Septima weiterreden lassen. Und Septima erzählte der Reihe nach, wie es dazu kam, dass sie als erster amerikanischer Mensch nach Europa fuhr und dass sie dabei nicht etwa wie Kolumbus bloß an irgendeiner Küste irgendeiner vorgelagerten Insel landete, sondern gleich im Herzen des Kontinents, in Basel.
»Vor 8 Jahren«, begann Septima ihre Erzählung, »ist ein Spanier mit Namen Cortés an der Küste von Mexiko gelandet. Er ist ins Hinterland eingedrungen und hat in nur 2 Jahren alles zerstört und geplündert, was dort in Hunderten von Jahren aufgebaut wurde. Das waren nicht Menschen, die mit Cortés in den großen Schiffen ankamen, nein, Bestien waren das. Auf schäumenden Pferden ritten sie, nur Männer, bärtige, finstere Kerle mit Blechhelmen und Rüstungen. Teuflische Bluthunde hatten sie dabei, die jeden Menschen im Nu in Stücke rissen. Sie waren mit Eisenrohren bewaffnet, die Tod und Feuer spuckten, und sie hatten eine unersättliche Gier nach allem, was golden glänzte. Ihre gefährlichste Waffe jedoch war die Lüge. Immer wieder haben wir ihrem Wort vertraut, und jedes Mal haben sie es schamlos gebrochen, kaum dass sie erreicht hatten, was sie wollten. So wurde von einer Handvoll dieser lügenden Banditen sogar das große kriegerische Volk der Azteken mit ihren Abertausenden von Soldaten in nur 2 Jahren ausgelöscht, die Bevölkerung umgebracht, in die Wälder gejagt, wo die Menschen verhungerten. Oder sie wurden gefangen genommen und an Besitzer von Goldminen verkauft, wo sie zu Tode geschunden wurden. Hier unterbrach Mutter Hortensia die Ausführungen von Septima, indem sie mit einer Kopfbewegung auf die beiden Säuglinge deutete, die unter ihren Brüsten eingeschlafen waren. Ein Mädchen namens Ursula trat hinzu, nahm die beiden Kleinkinder an sich, bettete sie in ihre Krippen und brachte 2 neue Säuglinge.
»Weiter«, drängte Sebastian ungeduldig. »Wie ging es weiter?«
»Ich selber«, hob Septima an, »stamme aus einem Volk, das in den Bergen lebt, an der westlichen Grenze des Aztekenreiches. Wir nennen uns Mixteken, was in unserer Sprache so viel heißt wie Wolkenmenschen. Mein Vater, der den Namen 4 Obsidianmesser Feuerschlange trägt, ist der Fürst dieses Volkes. Als die Spanier unsere Hauptstadt Oaxaca überfielen und plünderten, floh ich mit meinen Eltern in ein entlegenes Tal in den Bergen, wo wir uns in einer Höhle versteckten. Dann habe ich eines Tages meinem Vater gesagt, dass es mir in dieser Höhle langweilig sei und dass ich die Nase voll hätte von diesen Unmenschen, die alles kurz und klein schlagen und nichts wieder aufbauen. Ich will mich auf den Weg machen, sagte ich, um den König dieser Bestien aufzusuchen und mit ihm ein ernstes Wörtchen zu reden. Ihr könnt euch sicher vorstellen, dass meine Eltern versucht haben, mich davon abzuhalten. Ich war damals erst 11 Jahre alt. Aber dann bin ich eines Nachts einfach abgehauen und hinterließ einen Brief, in welchem ich versprach, so bald wie möglich zurückzukommen, um dann unser Land von den Schlechtern und Banditen zu befreien. 2 Jahre, fuhr Septima fort, hat es allerdings gedauert, bis ich auf vielen Umwegen endlich an der Meeresküste in der Stadt Xicalanco ankam. Und ein weiteres halbes Jahr, bis ich dort Freunde fand, die mir unbemerkt von den Spaniern, die sich dort in wilden Haufen herumtrieben, ein Schiff bauten und eine Mannschaft mitgaben. Heimlich sind wir dann in einer Leermondnacht Richtung Osten aufgebrochen. Denn von Osten her kamen fast täglich neue Schiffe mit noch mehr dieser waffenstarrenden Bestien an. Die Überfahrt war sehr gefährlich. Niemand von uns kannte die Route.
Als nach einem halben Jahr unsere Vorräte zur Neige gingen, entschied meine Mannschaft, über Bord zu springen, um wenigstens mir das Überleben zu ermöglichen. Sie zurrten ihre 12 Fischerleinen am Bugknauf des Schiffes fest und sprangen ins Wasser. Ich blieb allein im Schiff zurück. Wenig später, mitten im offenen Meer, bissen plötzlich große Fische an den 12 Angelleinen an. Und an diesen Leinen zogen mich die Fische bis zur Küste eines großen Landes. Sie schwammen in die weite Mündung eines Flusses hinein und dann den breiten Strom hinauf, bis mein Schiff am Pfeiler der Basler Brücke zerbrach, ich in den Rhein fiel und ihr mich gerettet habt. In diesem Moment wurden von Ursula die beiden nächsten Säuglinge gebracht. »Und jetzt?« fragte Mutter Hortensia, indem sie zu Siebenhirsch aufblickte. »Was hast du vor?« »Ich werde jetzt zuerst einmal ins Großbasel hinübergehen«, sagte Septima mit ernster Entschlossenheit, »und mit dem Basilisken reden. Ich habe nämlich den Eindruck, dass dieser Kerl am Unglück, das meinem Volk widerfuhr, mitschuldig ist. Und an eurem ja offenbar auch.« Mutter Hortensia schaute Sebastian entgeistert und durchdringend an. Dieser zog abwehrend die Schultern hoch. »Ich habe gesagt, dass man nicht hinüber kann.« »Nein«, widersprach ihm Septima heftig, »du hast gesagt, dass Mutter Hortensia vielleicht weiterhelfen könne, dass es vielleicht noch einen anderen Weg gibt, um von hier auf die andere Seite des Rheins zu gelangen.« Bevor Sebastian antworten konnte, betrat ein Mädchen eilig das Zimmer. Im Arm trug sie ein Baby, das in ein Schaffell gewickelt war. »Es wurde eben abgegeben«, berichtete das Mädchen aufgeregt und halb entschuldigend. Ursula half ihr, ein weiteres Krippchen bereit zu machen, und sie legten das Neugeborene hinein. »Wo kommen diese Kinder her?«, fragte Siebenhirsch. Mutter Hortensia zog die Augenbrauen hoch und schürzte den Mund. »Von der anderen Seite«, sagte sie kurz. »Und wie?«, hakte Siebenhirsch nach. »Wie kommen die Kinder hierher? Wer bringt sie? Auf welchem Weg?« »Also gut«, begann Mutter Hortensia nach einer längeren Pause, »es gibt noch einen Weg auf die andere Seite. Es ist ein Geheimgang, ein Wassertunnel. Er kann nur von Frauen benutzt werden, Männer gehen darin unter. Durch diesen Wassertunnel kommen die Mütter vom Großbasel hierher und geben ihre Kinder bei uns ab. Manchmal bringen sie auch Windeln oder etwas zum Essen, oder sie erkundigen sich nach ihren Kindern. Aber immer bleiben sie nur kurze Zeit, denn ihre Männer im Großbasel dürfen nichts von diesen Kontakten wissen. Wenn die Männer ihre Frauen jeweils fragen, wo sie waren, antworten sie, sie seien ins Münster gegangen, um zu beten.« »Und wie finde ich diesen Wassertunnel?«, fragte Septima ungeduldig. Aber schon waren die nächsten beiden Säuglinge an der Reihe. Erst als auch diese sorgsam zum Stillen an den Brüsten lagen, räusperte sich Mutter Hortensia und fuhr fort. »An der Stelle, wo der Wassertunnel beginnt, siehst du am Kleinbasler Ufer ein paar steinerne Treppenstufen. Auf diesen steigst du langsam ins Wasser hinein. Nach einigen Tritten wirst du merken, dass deine Füße seltsamerweise wieder im Trockenen sind. Also gehst du einfach weiter ins Wasser hinein und befindest dich dann in einem Tunnel. Wände und Decke des Tunnels bestehen ganz aus Wasser. Man kann Fische sehen und am Boden kullern die runden Steine des Geschiebes vorbei. So gehst du in diesem Tunnel weiter und siehst auf halbem Weg ein silbernes Glöcklein am Boden liegen. Und am Ende des Tunnels kommst du zu einem Felsen, der in Wirklichkeit aber, wenn du ganz genau hinschaust, ein uralter Wels ist. Er tut dir aber nichts. Du ziehst ihn einfach an seinen beiden langen Barteln, dann öffnet er den Mund und du kannst bequem in ihn hineinspazieren und gelangst über eine Treppe zu einer Steintüre. Von da kommst du in einen Raum unter dem Chor des Münsters.« »Danke«, rief Siebenhirsch glücklich, sprang auf und eilte davon. »Wir treffen uns im Hof wieder«, rief sie Sebastian noch zu. »Ich hole nur meine Tasche und ziehe meine trockenen Kleider an.« Aber als Septima wenig später im Hof auf Sebastian wartete, kam dieser nicht. Erst nach einer halben Stunde näherte sich niedergeschlagen ein kleiner Junge. »Sebastian«, berichtete er bekümmert, »könne nicht kommen. Er müsse bei den beiden Knaben bleiben. die krank geworden seien. »Was haben Sie denn?« fragte Siebenhirsch. Doch da begann der Junge zu weinen und sagte, während er davoneilte, sie hätten einen Kranz roter Beulen am Kopf, hohes Fieber, und niemand wisse, wie lange sie noch lebten. Im Holzschuppen lagen die beiden kranken Knaben auf ihren Säcken. Sebastian hielt ihre Hände. »Was ist das für eine Krankheit?« fragte Siebenhirsch. »Man kennt sie noch nicht lange«, antwortete Sebastian ratlos. »Von den einen wird sie die französische, von anderen die napolitanische, wieder von anderen die venerische Krankheit genannt. Aber niemand kennt die Medizin dagegen.« Als Siebenhirsch die Beulen auf den Stirnen der blassen Kinder genauer betrachtete, sagte sie plötzlich, »Ich kenne diese Krankheit.« »Ja, ganz bestimmt. Es ist eine Krankheit, die es bei uns in Amerika auch gibt.« »Schon möglich«, sagte Sebastian traurig. »Es wird erzählt, dass diese Plage von den Eroberern Amerikas zu uns eingeschleppt wurde.« »Von Kindereroberern? Wie meinst du das? Du hast doch gesagt, dass diese Krankheit nur von Kindern auf die Erwachsenen übertragen wird, durch Küsse. Aber Kinder habe ich unter den Bestien, die unser Land eroberten, keine gesehen, nur erwachsene Männer.« Sebastian verteidigte sich. »Nicht ich sage, dass die Kinder die Erwachsenen mit dieser Krankheit anstecken, sondern das sagen die Erwachsenen. Und zwar sagen die das deshalb, weil es vorkommt, dass schon ganz kleine Kinder, sogar Neugeborene, an dieser Krankheit leiden.« Jetzt nickte Septima. »Genau so verhält es sich mit dieser Krankheit auch bei uns in Amerika. Aber ich weiß auch, wie man sie heilen kann.« Sebastian sah Siebenhirsch zweifelnd an. Plötzlich vergrub Septima ihren Kopf in den Händen. »Was ist?« fragte Sebastian. »Ich bräuchte dazu«, stöhnte Septima, »das Holz des Guayak-Baumes. Dieser wächst aber nur bei uns in Amerika. Ach, meine Tasche ist voll von Geschenken, aber dass ich eine Medizin gegen eine Krankheit mitbringen könnte, daran habe ich nicht gedacht.« Sebastian schüttelte betrübt den Kopf, schaute auf die Knaben, die blass und elend gezeichnet von der Krankheit vor ihm lagen. »Alles, womit in dieser Welt Geld zu verdienen ist, kommt irgendwann mit einem Händler in Basel vorbei«, begann er schließlich zu reden. »Wenn es dieses Guayak-Holz auf dieser Welt gibt, dann ist es am ehesten noch auf dem Markt oder in einer Apotheke auf der anderen Seite des Rheins zu finden.« »Na wunderbar«, freute sich Septima, »ein Grund mehr, um den Großbaslern jetzt einen Besuch abzustatten.« Als Septima über den Innenhof dem Rhein zustrebte, schaute aus einem Fenster Mutter Hortensia hinunter und winkte. »Wenn du im Wassertunnel bist«, rief sie, »dann nimm ein paar der kugelrunden Steine mit, die am Boden vorbeirollen, und bewahre sie gut auf. Und wenn es in deinem Leben einmal nicht mehr weitergeht, dann wirf einen der Steine zurück in den Rhein, und du wirst sehen, dass alles wieder in Fluss gerät.«